Vor der Mittagspause stiegen wir ins Thema ein, Mittel zu der Ausarbeitung einer interessanten Predigt. Wir dachten an verschiedene Ausbaumöglichkeiten für eine Predigt, Erzählung, Beispiele, Illustrationen und so weiter. Wir sind so weit gekommen, aber wir waren bei Erzählungen eigentlich. Wir waren bei Erzählungen und ich hätte noch einiges zu sagen. Eine Erzählung ist ein unheimlich gutes Verkehrsmittel für geistliche Wahrheit. Erzählung ist Kommunikation mit Vorstellungsvermögen. Es muss sich auf den Text beziehen. Es geht einen Schritt weiter als der Text. Der Text führt den Prediger an der Leine, aber an einer langen Leine. Und es ist eine Möglichkeit für einen Menschen, gedanklich in den Text einzusteigen. Ich kann mich erinnern, für mich war Römer 9 bis 11 ein sehr schwieriger Abschnitt der Bibel, eine lange Zeit. Ich kann mich sogar erinnern, bevor ich Amerika verlassen habe, habe ich eine Vortragsreihe gemacht über Römerbrief, Römer 1 bis 8 und 13 bis 16. Ja, wenn du Römer 10, Verse 5 bis 9 nicht auslegst, was kannst du sagen? Das war einfach ein großes weißer Fleck. Weißt du, was mir geholfen hat? Einmal ein Bruder hat erzählt. Er erzählte vom Ende der Apostelgeschichte. Er erzählte von diesen Verteidigungen des Apostel Paulus. Hast du bemerkt, wie oft er da gerade stehen muss für den Glauben? Und jedes Mal ist ziemlich ausführlich berichtet und jedes Mal ist ein anderes Thema. Das ist eben deswegen, weil das Thema ab Kapitel 19, Vers 20 ist die Verteidigung des Evangeliums. Und während der Verteidigung des Evangeliums Paulus wurde immer wieder zur Verantwortung gezogen. Er musste gerade stehen und sagen, wieso er das glaubt. Eine Erzählung hat mir dabei sehr geholfen zu verstehen, von der Perspektive von Apostelgeschichte, Römer 9 bis 11. Stellt euch Folgendes vor. Paulus steht vor Felix. Paulus? Haben Sie keine Freunde daheim? Ich meine Freunde, die ein bisschen Geld haben, Paulus. Es ist ziemlich heiß und feucht in dieser Gefängniszelle, ist es nicht? Hast du nicht einige Freunde? Und übrigens, Paulus, erzähl mir, wie ist das mit deiner Religion, dieser Sekte? Das ist eine große Bewegung, nicht wahr? Diese Jesus-Bewegung. Was sagen die Theologen dazu? Wer sind die Führer eurer Bewegung? Oh. Ja, Paulus, ich weiß. Ein paar Fischer, ein Zöllner, ein Freiheitskämpfer, ein verderbter Mathematiker, das ist der Zöllner. Und Paulus, der zu lange in der Sonne gestanden ist. Habt ihr nicht, was sagen die religiösen Führer zu eurer Bewegung? Sie haben sicherlich mit Begeisterung euch angeschlossen, nicht wahr? Oh, die hohen Priester sind nicht mit euch? Aber die Theologen, eigentlich die Theologen sind nicht mit euch. Huh? Welcher Prozentsatz der Bevölkerung hat sich eurer Gruppe angeschlossen, Paulus? So wenig? Wie kann es sein, dass ein Volk, das so vertraut ist mit diesem Buch, wenn der Messias dieses Buches kommt, sie glauben nicht an ihn. Und das ist ein Problem, nicht wahr? Das ist ein großes Problem. Und das ist der Grund für Römer 9 bis 11. Und wenn du das verstehst, sie sind nicht schwierige Kapitel. Für mich eine Erzählung öffnete, was für mich ein schwieriger Abschnitt des Wortes Gottes war. Wir sehen in der Schrift Dialog, wo der Herr redet, Lukas Kapitel 16, Dialog, Lukas Kapitel 15, Johannes Kapitel 4. Erzählung war eine der häufigsten Formen der Lehre unseres Herrn. Und ich glaube, sie hat ihre Berechtigung. Beispiele oder Illustrationen. Sie müssen veranschaulichen. Illustration heißt, Licht auf etwas werfen. Eine biblische Wahrheiten sind manchmal sehr abstrakt. Du sitzt dich nieder heute, vielleicht hast du nicht Kolosserbrief gelesen seit einem Jahr, und liest Kolosserbrief. Verstehst alles sofort, oder? Die Aussagen von Kolosserbrief sind zum Teil sehr abstrakt. Und ein Beispiel ist ein Leiter, über die eine hinaufklettern kann, von dem abstrakt zu dem konkret. Beispiele erklären, beweisen, machen das Abstrakte begreifbar. Ich habe öfters ausgetauscht mit meinem alten Freund in Kalifornien, Ron Chin, Mitarbeiter. Und ich habe geschwärmt von irgendeinem neuen Idee. Und Ron hat immer wieder gesagt, okay, Fred, can you put a handle on that one? Okay, Fred, kannst du einen Griff einschrauben in diese Idee? Was meinte, es ist weißt du, ich habe keinen Griff. Wie fange ich das Ding? Was tue ich damit? Es ist wie ein eingeschmiertes Schweindel fangen manchmal, ja, gell? Es ist nicht leicht. Ein Beispiel ist eine Wahrheit mit einem Griff. Es hilft uns, eine Sache zu begreifen. Sie sind ein Beispiel ist eine Möglichkeit, die Wahrheit neu zu formulieren, wiederum das Gleiche zu sagen, ohne die Zuhörer zu langweilen. Beispiele fördern Gedächtnis, stellen Bedürfnisse bloß, fesseln Aufmerksamkeit, sie sind gewinnend und bauen die Beziehung zwischen Prediger und Hörer auf. Aber Illustrationen müssen illustrieren. Sie müssen Licht werfen auf etwas. Sie sind nicht autonom. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass jemand liest irgendwo ein gutes Beispiel und baut seine Predigt um sein Beispiel. Und manchmal sogar ist ein Beispiel da in den Raum geschmissen. Das war ein sehr gutes Beispiel. Aber ich bin fassungslos, was das Ding bedeuten sollte. Ein Beispiel muss etwas illustrieren. Illustrationen sind wie Rampenlichter auf der Bühne. Sie müssen Licht werfen auf das Geschehen, nicht in die Augen der Zuschauer. Illustrationen, wir gehen von dem Unbekannten zu dem Bekannten. Es ist ein Stumpfsinn, liebe Brüder, eine Illustration zu geben, und dann musst du deine eigene Illustration erklären. Hast du das je erlebt? Es war keine gute Illustration. Illustrationen müssen überzeugend sein. Ein Prediger's Glaubwürdigkeit wird in Mitleidenschaft gezogen, wenn er kritische Bemerkungen macht, wenn er Sachen zitiert, die nicht stimmen. Und wenn er zweifelt daran, dass sie stimmen, das, was er sagt, oder es könnte sein, dass sie nicht stimmen, es ist so erzählt worden, wie ich sagte früher, es ist gut, das Beispiel zu benutzen. Vielleicht ist es ein sehr gutes Beispiel. Und dann sich ein bisschen vom Beispiel distanzieren durch eine Aussage, Es soll geschehen haben, oder man sagt das. Ich habe einen Bruder, ich habe überlegt an meinem Zimmer jetzt, und es gibt einen Bruder, den ich schätze, aber ich nehme ihn nimmer für ganz. Und ich habe überlegt, wieso. Und weißt du, worauf es zurückzuführen ist? Ich muss das irgendwie mit ihm ausreden jetzt, ich bin gerade drauf gekommen. Eine Geschichte, die er erzählt hat von Tschernobyl. Er hat erzählt, und Bride erzählt, dass es ein Bauer gab, aufgewacht in der Mitte der Nacht. Irgendwas hat ihn aufgewacht und ihm gesagt, er muss seine Felder segnen. Er wohnte etwa 5 Kilometer von Tschernobyl entfernt, und er ist draußen gegangen und er hat seine Felder gesegnet und ist zurückgekommen. Und auf seinem Grundstück ist kein radioaktiver Niederschlag runtergekommen. Zuerst einmal setzt das Privateigentum aus, Bauerntum in der UdSSR, das ist sehr selten. Zweitens, ich glaube, Gott kann so führen, aber wenn er so führt, dass einer sein Feld gesegnet werden innerhalb 5 Kilometer von einem Bereich, zu dem du nicht einmal 25 Kilometer nahe kommen kannst, und er verkauft sein Gemüse jetzt. Das Problem ist, wir können mit solchen Äußerungen, die wir irgendwo aufschnappen, unsere eigene Glaubwürdigkeit zerstören. Wir müssen aufpassen. Dann, wir müssen aufpassen mit unserem Umgang mit der Wahrheit. Das Evangelium, das wir verkündigen, verurteilt Übertreibung. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass Prediger Kinder zeugen, die andauernd in Predigtbeispielen reden. Sie sind verkörperte Predigtbeispiele. Fünftens, Illustrationen müssen der Zuhörerschaft angepasst sein. Na ja, nimm das Vogel friss oder stirb. Das war, ich hätte ein Beispiel und ich habe gerade überlegt, sie ist der Zuhörerschaft nicht angepasst. Ich denke an eine andere Zuhörerschaft hier. Hör auf, das ist nicht gut. Kommunikationsproblem und der ihre Überwindung. Ich halte jetzt einen kurzen Vortrag, den ich ergänze heute Abend. Heute Abend werde ich reden eher über das Reden im Auftrag Gottes in der Kraft des Heiligen Geistes. Ich rede über die geistliche Seite heute Abend. Aber ich möchte heute jetzt reden über die technische Seite der Kommunikation. Einer sagte, das Problem ist nämlich so, dass Gott meinem Pastor sehr ähnlich ist. Wir sehen ihn wochentags nicht und sonntags verstehen wir nicht, was er sagt. Jemand so gesagt haben. Nein, Haddon Robinson. Nehemiah, Kapitel 8. Nehemiah, Kapitel 8. Vers 8. Und sie lasen in dem Buche, in dem Gesetze Gottes deutlich und gaben den Sinn an, so dass man das Gelesene verstand. Vers 12. Und das ganze Volk ging hin, um zu essen und trinken und Teile oder Geschenke zu senden und ein großes Freudenfest zu begehen, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hatte. Geben wir Anlass für ein solches Feier in unserer Gemeinde und reden wir deutlich, sagen, was wir meinen und meinen, was wir sagen. Reden wir deutlich und geben wir den Sinn an. Mancherorts wäre das Anlass für ein Freudenfest. 1. Korinther, Kapitel 14, Vers 9. Ein Grundsatz in der Kommunikation. Wenn, auch wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zu Kampf rüsten? So auch ihr, wenn ihr beim Zungenreden nicht eine verständliche Rede gebt, wie soll man erkennen, was geredet wird? Denn ihr werdet in den Wind reden. Grundsatz der Kommunikation, du kannst nicht erbauen, wenn dein Hörer nicht versteht, was du sagst. Oh, und wir in unserer Bewegung, wir mögen das Zungenreden überhaupt nicht, es erbaut nicht. Und dann tun wir theologisches Zungenreden. Und das ist fast so schlimm. Harmatologie, Pneumatologie, Exegese, Eisegese, Pneumatologie. Weißt du, so, und weißt du, die Leute sitzen draußen? Wahnsinn, ist klug. Sagen manche. Theologisches Zungenreden, so oft. Es ist das Verschwenden unseres Atems und der Zeit unserer Zuhörer. Es ist Reden in den Wind. Eine große Firma, deren Inhaber ein Christ ist, hat gerade ihre 25 Jahre Bestehen gefeiert vor kurzem. Es waren 900 anwesend auf die Feier. Auch die Vertreter vom Ausland und all die Auslandskontakte der verschiedenen Niederlassungen waren eingeladen. Ein Evangelist, bekannt in dem Kreis, war eingeladen zu reden zu den 900 Leuten. Man hat ihn übersetzt auf Englisch und in einigen anderen Sprachen. Seine englische Übersetzung war ein Mädchen, das ein Christ war. Oder ist. Nein, Mädchen da. Und sie, und das christliche Mädchen hat ihr besetzt. Ein Freund von mir, der auf der Feier war, sagte, es war wirklich tragisch. 900 Leute dort, um das Evangelium zu hören. In Deutsch, sie haben das Evangelium gehört. Auf Englisch haben sie das Evangelium gehört. Aber die anderen Dolmetscher, die nicht Christen waren, wussten nicht, was sie vielerorts übersetzen sollten. Sie verstanden nicht und sie konnten es nicht übersetzen. Wow. Das war eine gute Probe von Kommunikation. Wenn ein Christ die Botschaft übersetzen kann und qualifizierte Dolmetscher, die nicht Christen sind, nicht übersetzen können in normaler Sprache. Das ist die Sprache Kanaans, das ist theologisches Zungenreden. Den sieben Gesetzen der Lehre, seven laws of teaching, einer der Gesetze ist, dass der Unterricht muss in einem Medium gemacht werden, verstanden von sowohl Redner als Hörer. Ein ganz einfacher Grundsatz, aber wie oft wird er übertreten. Das Problem mit Kommunikation, gesagt, ist noch nicht gehört. Gehört ist noch nicht, lange nicht verstanden. Verstanden ist nicht einverstanden. Einverstanden ist nicht angewandt. Ist das nicht tragisch? Sie sitzen draußen, sie verstehen alles und sie verstehen vieles und sind einverstanden mit einiges und tun nichts. Angewandt ist lange nicht beibehalten. Und das ist unser Auftrag. Wir sollen lernen, sie alles zu bewahren. Hier ist unser Auftrag. Und seht ihr, wie viele Möglichkeiten es gibt, abzukommen oder kurzzeitig. Wie soll man das sagen? Wir reden in Englisch von Schund. Weißt du, wenn du einen Schlauch hast und es soll spritzen hier und dein Buch hinter dir tut mit einem Messer, ein Loch in den Schlauch, es spritzt da, das ist ein Schand. Es kommt nicht zum Ziel, wie heißt das? Ha? Ja, es geht für seine Zielverfehlung, etwas geht verloren. Okay, ihr wisst eh, was ich meine. Aber wie oft hast du diese Aussage gehört? Ja, die Sabine, sie weiß alles. Sie war, hat alles schon gehört, sie war zweimal in der Zeltmission. Ganze Zelteinsatz hat sie durchgemacht. Und bei ihr habe ich das ganze Evangelium gesagt. Sie weiß alles. Sie hat vielleicht gehört vieles. Wahrscheinlich nicht alles, aber wahrscheinlich genug, wenn sie es verstanden hätte und bereit war, ihrerseits das aufzunehmen. Aber es gibt Probleme der Kommunikation. Probleme, warum wir nicht damit rechnen können, dass gesagt gehört ist. Wir können nicht einmal das annehmen bei einer Predigt. Und wir können ja nicht annehmen, dass gehört ist verstanden ist. Warum hören wir so wenig? Wir lernen in einer verkehrten Reihenfolge. Wir brauchen am häufigsten für unsere Arbeit und Kommunikation, brauchen wir am häufigsten reden. Und ich meine Zuhören. Aber wie viele Unterrichtsstunden hast du gehabt über Zuhören in deiner Ausbildung? Recht wenig. Du hast viel mehr Unterricht gehabt über Sprechen. Aber Sprechen brauchst du etwa 30% von deiner Kommunikation und von deinem Lernen. Aber du hast sehr viel Unterricht erlebt, wie man liest. Und etwa 16% von unserer Kommunikation und Lernprozess ist lesen. Und wir haben einen gewaltigen Anteil unserer Schulzeit benutzt, um zu lernen zu schreiben. Und das brauchen wir am wenigsten im Leben. Weil man nicht voraussetzen kann, dass viele Leute überhaupt etwas von aktivem Zuhören wissen. Was wir wollen uns darin üben. Jesus sagte, achte drauf, wie du hörst. Und wir können nicht voraussetzen, dass unsere Zuhörer geschulte Zuhörer sind. Wir müssen uns desto mehr anstrengen auf die Sendungsseite. Sie empfangen nicht richtig. Wie entstehen Missverständnisse? Wir folgen den Vorgetragenen, seinen Gedanken nicht. Wir haben Vorurteile. Wir erwarten von den Vorgetragenen nichts Neues. Wie häufig wird das bei uns der Fall sein? Leute kommen in die Veranstaltung und sie erwarten nichts. Es ist desto schwieriger, durchzukommen bei ihnen. Wir akzeptieren den Gesprächspartner nicht. Die Ausdrucksweise gefällt uns nicht. Das sind einige Gründe, warum wir überhaupt nicht hören, was der andere sagt heute. Ein anderes Problem ist flüchtige Bewertung. Wir bewerten zu schnell, ohne fertig zuzuhören. Wir klammern uns an einzelne Aussagen und können den weiteren Gedanken nicht mehr folgen. Ich habe eine Predigt gehalten, ich habe einen ungläubigen Freund mitgebracht. Ich habe etwas gesagt, sehr provozierend am Anfang. Das war eine Aussage, die wirklich zum Thema gehörte und es hat sonst wahrscheinlich niemand geschadet. Und die ganze Zeit dachte er über diese Aussage. Es war auch nicht negativ, es war positiv. Und er hat die Predigt versäumt, weil er festgeklammert war an eine Aussage. Wir glauben schon nach den ersten Worten, den Redner hat uns nichts zu sagen. Das sind nicht meine Empfehlungen für deinen Umgang, aber du kannst damit rechnen in Evangelisation. Unser Problem ist auch Zuhörblockaden. Wir lassen uns von Äußerlichkeiten ablenken. Wir denken, weißt du, wie viele Mittagessen werden gekocht während des Brechen des Brotes zum Beispiel? Und wie viele Ausflüge geplant? Weißt du, wir haben andere Dinge im Kopf. Unsere Zuhörer in einer Evangelisation haben auch anderes im Kopf. wir selber lassen uns ablenken von einem Redner. Ich habe einen Freund, der kennt die Bibel besser als ich und kennt die ursprünglichen Sprachen und alles. Wir waren zusammen und er hat gepredigt und ich habe gepredigt und er hat geredet über das erste Buch Mose. Und während er redete, nahm er sein Bleistift. Make it sound down. So. Dann tat er so. Oh, das ist gefährlich mit diesem. So. Seine hat ziemlich ein Ding. Er tut so, ja. Und er steht so und er redet so. Dann tut er so. Ich kann dir heute nicht mehr sagen, was er sagte, dass die Tragik ist. Ich hätte dir an dem Tag nicht sagen können, was er sagte. Weißt du, dass er mich so fasziniert? Ich dachte, er wird sicherlich einmal hineinfahren. Weißt du, jemand tut etwas, was uns ablenkt, und auf einmal hören wir nicht mehr zu. Wir werden blockiert durch Ärger, durch Kritik, durch Aggression. Der rote Faden reißt ab. Und mit all diesen Problemen der Kommunikation, wir sehen hier, wir haben ziemlich eine Kluft zu überspringen. Natürlich werden wir Gott bitten darum, um Hilfe. Und für Zeit sollten wir aber auch nachdenken, was können wir tun, diese Kluft zu überspringen. Zuerst einmal verbale Kommunikation. Und ich möchte euch sagen, wenn ich jetzt rede, Ich glaube Folgendes aus Grundsatz. Eine Predigt ist Gottes Botschaft durch einen Menschen. Und das Wort Gottes benutzt Wörter wie ich ermahne dich, ich beschwöre dich, ich bitte dich. Das sind Worte, die irgendwie das tiefe Sehnsucht und Verlangen des Redners voraussetzen. Ich glaube, dass eine Predigt Gottes Botschaft ist ausgegossen durch die Persönlichkeit eines Menschen. Und seine ganze Persönlichkeit sollte dabei sein. Und ich glaube weiter, dass eine Predigt soll eine Botschaft sein, deren Ursprung im Himmel ist, eine Botschaft von Gott, die an die ganze Persönlichkeit des Zuhörers gerichtet wird. Das klingt vielleicht gut. Aber das ist ziemlich eine umstrittene Bemerkung, was ich gerade gemacht habe. Das ist meine persönliche Meinung. Du magst es anders sehen. Wenn schon, dann hast du vielleicht Gewinn gehabt von unserem Studium in der früheren Teil der Woche. Du willst aber keinen Gewinn haben von dem, was ich jetzt sage, denn es setzt das voraus. Verbale Kommunikation. Ein direkter, persönlicher Stil ist eine Hilfe. Direkt und persönlich. Wenn ich rede, ich schaue die Leute an und ich denke an eine zusammengefasste Person. Ich rede, ich möchte eine Person überzeugen oder ich möchte eine Person helfen. Was beginnt? Ihr seid alles abgelenkt von diesem Papier. Was macht ihr da? Das Papier habt ihr immer mit euch und ich bin nur jetzt bei euch. Das ist für später. Ich war ein direkter, persönlicher Stil ist erforderlich. Amtsdeutsch geht nicht. Meine erste Erfahrung, als ich meinen deutschen Führerschein gemacht habe, ich musste nach Rosenheim auf den Landratsamt gehen. Und es gelang ein Mann mit mir zu reden, etwa 10 Minuten, und er hat mich nie angeredet. Dieses Formular ist auszufüllen, hier ist zu unterschreiben, aber es war nicht ein kurzes Gespräch, es war fast ein Interview. Über meine Erfahrungen in Amerika und was für ein Führerschein ich habe und all das Ganze. Aber er hat mich nie angesprochen. Es gibt geschriebenes Deutsch. Ein Problem mit dem Schreiben einer Predigt ist, dass wir schreiben Gedanken, das ist das Ergebnis von viel Denken, und Geschriebenes Deutsch ist meistens kompliziert. Lange, komplizierte Sätze. Schöner Stil, wenn es gelesen wird, aber es ist nicht gesprochenes Deutsch. Ich glaube persönlich, das ist ein Grund, warum Jesus unser Schicksal so populär ist, weil es nicht geschrieben wurde. Das ist eine Predigt. Es ist nicht geschrieben. Hätte Wilhelm Busch versucht, dieses Buch zu schreiben, wäre es wahrscheinlich nicht so ein gutes Buch. Gesprochenes Deutsch. Ganz direkter, persönlicher Stil. Die Wortwahl zweitens ist wichtig. Mark Twain sagte, der Unterschied zwischen dem passenden Wort und dem fast passenden Wort ist der Unterschied zwischen Glut und einem Glühwurm. Er sagt es auf Englisch, es klingt besser, lightning and a lightning bug. Blitz. Und wir sagen zu unserem Glühwurm, wir sagen Blitzkäfer. Das ist der Unterschied zwischen Blitz und einem Blitzkäfer. Lebhafte Worte oder Wörter sind so brillant wie ein tropischer Sonnenaufgang. Fade Wörter, so unattraktiv wie ein bleich, süchtiges Weib. Es gibt harte Wörter, die schlagen wie ein Boxer. Es gibt schwache Wörter, so geschmacklos wie eine Tasse Tee gemacht mit einem Eintauch des Teebeutels. Die Wörter, die wir benutzen, sollen gewählte Wörter sein. Ich weiß, wir sind keine gewaltigen Redner, aber wir können beginnen, nachzudenken, wie wir reden. Kraftausdrücke sind nicht erwünscht. Das darf man nicht. Weißt du, man redet mit Leuten, die sind andauernd unterwegs mit Kraftausdrücken. Weißt du, was ich meine? Das dürfen wir nicht tun. Sogar wenn wir reden zu solchen Leuten. Wir müssen gewählte Worte haben. Ich glaube, es ist wirklich im Sinne der wertvollen Kommunikation, dass wir nachdenken, wie wir eine Sache sagen. Drittens, einfache Sätze. Schopenhauer sagte, wenn es unhöflich ist, einen anderen Redner zu unterbrechen, ist es nicht weniger höflich, sich selbst ins Wort zu fallen. Weißt du, was er meinte? Einfache Sätze. So oft, wir fangen einen Satz an und dann wir sind wie ein Hund unterwegs auf dem Hirschjagd, ein Hund unterwegs mit dem Jäger und auf einmal kommt eine Hase und der Hund ist weg. Und vielleicht im Laufe der Zeit findet er seinen Weg zurück zum Jäger und dann da ist ein Feldmaus. Dann ist er unterwegs, sagt es der Feldmaus. Und manche von uns reden so. Das ist unhöflich zu dir selbst. Viertens, wir wollen stimmkräftig und deutlich reden. Petrus, lesen wir in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, stand auf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen. Ich mag den Vers. Ich sage dir, was die älteren Geschwister in eurer Versammlung würden den Vers lieben, wenn ihr ihn anwenden würdet. Es sind Leute in unserer Gemeinde, sie hören 70% sie hören nicht von dem, was wir sagen. Eine Frau kam zu mir in Oregon, nach einem Vortrag in Oregon in den USA, und sie sagte, Herr Colvin, ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Ich sagte, wieso? Sie sagte, das ist die erste Predigt, die ich seit 3 Monaten gehört habe. Aber das ist eine Tragödie, Bruder. Das ist tragisch. Und wir reden deutlich. Wir haben in unserer Familienandacht vor ein paar Wochen gelesen, der Herr Jesus, von dem Herrn Jesus bei der gewaltigsten Predigt aller Zeiten, bei der Bergpredigt, er sagt, Und tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Und meine Kinder fanden das lustig. Setzte sich, tat seinen Mund auf. Warum hat das getan? Ich sagte, wäre es nicht schön, wenn Felix das tun würde? Dann haben sie es verstanden. Wir haben einige Murmeltiere in der Gemeinde, gell? Sie wissen es. sie machen ihren Mund nicht auf. Sie werden nicht. Es ist furchtbar. Steh auf! Tu dein Mund auf! Erhebe deine Stimme und rede zu den Leuten. Das heißt nicht schreien. Fünftens, rede in einem lebhaften, ausdrucksvollen Stil. Und hier können wir wirklich lernen. Ich lerne zu denken in Bildern. Und ich weiß, manche von euch haben gelacht, aber weißt du, was ich getan habe in den letzten Tagen? Wir sind unterwegs irgendwo Kaffee trinken und sowas. Und ich sage eine Redewendung. Und ihr sagt, das ist lustig oder so. Was ihr nicht wisst, ist, dass ihr das in Proben. Wie kannst du eine Sache lebhaft ausdrücken? Na wirklich. Zum Beispiel, überleg mal, Charles Haddon Spurgeon. Als das gewaltige Universum in den Gedanken Gottes lag, wie ein ungeborener Wald in einem Buchecke. Wow. Das gewaltige Universum lag in den Gedanken Gottes wie ein ungeborener Wald in einem Buchecke. Man muss natürlich wissen, nicht Spurgeon, aber man kann nachdenken, wie man eine Sache sagt. Du hättest das sagen können. Das ganze Universum war in den Ratschlüssen Gottes vor Grundlegung der Welt. Kannst du sagen, das ist okay. Aber wenn Spurgeon das sagt, das sagt etwas. Oder Erkenntnis hält sich frisch wie Fische. Oder Feigenblattphrasen die Ungewissheit zu decken. Oder Gene Gibson, er redete mit einem jungen, verheißungsvollen Jünger, und er hat mit ihm geredet über Partnerwahl. Das ist besser als Spurgeon. Ich muss es auf Englisch zuerst sagen, es ist so lustig. You'd better be as careful as a blind man milking a rattlesnake. Du musst so vorsichtig sein wie ein Blinder, der ein Klapperschlange milkt. Das ist lebhafte Sprache. Weißt du, wie wir hier lernen können? Du brauchst nicht ulkig zu werden wie ich. Ich weiß, ich bin ein bisschen, okay. Du brauchst nicht so zu werden. Aber ich war unterwegs von ich habe gearbeitet vormittags, wo und ich komme zu Hause zum Mittag, es war vor einigen Monaten im Herbst. Und auf einmal erfahre ich bin auf der Autobahn mit 80 Stundenkilometer. Ich dachte, was ist mit mir? Weißt du, was es war? Ein Vortrag von euer Präsident Weizsäcker. Und dann habe ich mein Auto geparkt. Meine Frau ist aus der Sicht geraten. Das Essen war schon angebrannt. Ich war 20 Minuten spät sitzen da. Vor in dem Parkplatz hören eure Bundespräsident an. Wenn er spricht, hör zu. Dieser Mann kann die deutsche Sprache. Er ist ein moderner Schiller. Und er ist ein Mann, der redet mit Überzeugungskraft. Nicht, dass wir meinen, dass alles ist auf solche Überlegungen zurückzuführen, aber wenn du jemanden siehst, der etwas kann, dann schau etwas von ihm ab. Wenn ich Gitarre spiele, ich habe Günther zugehört, er sagte, er war auf einer Konferenz und er hat einen da kennengelernt, der einer der besten Gitarristen Österreichs ist. Er hat Dinge von ihm ablesen sollen. Und so in der Sprache, gute Bücher, gute Artikel, Zeitungsartikel und gute Reden zuhören. dann nicht verbale Kommunikation. Die Reihenfolge der Wichtigkeit bei der Vorbereitung einer Predigt ist einfach. Denken, das ist Inhalt, Ordnung, Sprache, Stimme und Gestik. Das erste ist Denken. Das ist das Wichtigste. Was ist der Inhalt meiner Predigt? Dann die Ordnung, dann die Sprache, von der wir gerade geredet haben, dann die Stimme. Und dann die Gestik. Am wenigsten wichtig für uns, wenn wir vorbereiten, nicht wahr? Aber Studien ergeben Folgendes. Für den Zuhörer ist es umgekehrt. Das Wesentlichste ist die Gestik des Gesichtes des Redners und das Zweite seine Stimme. Wenn es geht Kommunikation, denn so viel von Kommunikation hängt von meiner Einstellung gegenüber dem Redner ab. Vielleicht wollte ich schnell vergessen, was ich jetzt sage, aber der Psychologe Albert Mehrabian hat eine Studie gemacht über die Wirkung von Vorträgen und er sagt, die Wichtigkeit und der Wirkung von einem Vortrag, 7% machen die Worte aus, 38% die Stimme und 55% Gesichtsausdrücke. Wenn das so ist, ich weiß nicht, ich leugne es nicht, ich kann es nicht beweisen. Wir als Christen glauben, dass das Wichtige ist, die Worte, die wir sagen wollen. Okay? Und das glauben wir. Aber wenn es geht die subjektive Seite, du hast fremde Leute, sie kommen zum offenen Abend. Sie kommen nicht zum offenen Abend, weil sie meinen, die Bibel ist das Wort Gottes und wir wollen es hören heute Abend. Sie haben ein ganz anderes Wertsystem. Lassen wir ja nicht Dinge außer Acht lassen, die helfen bzw. hindern unsere Zuhörer. Nicht verbale Kommunikation, Augenkontakt. Der größte Faktor in Kommunikation ist Augenkontakt. Augen reden Bänder. Wenn ich über die Grenze fahre, und ich fahre sehr oft über die Grenze, weil eine der Versammlungen ist auf einer Seite des deutschen Dreiecks, und weil ich wohne an der Grenze, ich fahre über einige Grenzübergänge. Wenn ich fahre an den Zollbeamten vorbei, schaut mich immer in die Augen an. Und ich schaue ihn in die Augen an. Die sind geschult zu schauen in die Augen. Und wenn du in einem ganz ehrlichen Auge ihm entgegen schauen kannst, ich kann dir sagen, als erfahren, sie stoppen dich nie. Aber die Tatsache ist, dass Menschen misstrauen, die Augenkontakt meiden. Das ist erwiesen. Menschen meiden andere Menschen vertrauen andere Menschen nicht, die Augenkontakt meiden. Es war ein Bruder, ein sehr einflussreicher Bruder in unserem Land und er war auf einer Konferenz und mein Freund Gordy Strom hat mir gesagt nachher, ihm vertraue ich gar nicht, pass auf mit ihm. Ich sagte, wieso? Er sagte, er schaut dich nicht in die Augen und er hat keinen Humor. Und in den Jahren nachher hat dieser Bruder für mich mehr Herzeleid gekostet als irgendein anderer. Hatte recht. Natürlich, es gibt andere Gründe für sowas, aber auf die subjektive Seite, der Zuhörer vertraut einem nicht, der nicht in die Augen schaut. Manche wollen keinen Augenkontakt. Es gibt Prediger, die absichtlich über die Köpfe der Leute schauen, gell? Ja? Sie schauen, weißt du, diese Lichter an, schauen das Fenster, Griffe an und sie schauen da. Und weißt du, sie schauen über die Köpfe. Und das ist, wo ihr Botschaft landet auch. Lies in der Apostelgeschichte, wie Petrus es getan hat. Er blickte den Mann unverwandt an und redete zu ihm. Augenkontakt ist für mich sehr wichtig. Augenkontakt sagt mir, ob jemand etwas verstanden hat oder nicht. Ob eine Aussage jemand verletzt hat oder nicht. Ob jemand kritisch ist oder nicht überzeugt. Augenkontakt war interessant, als ich diese Aussage von den Herrn Jesus umformuliert habe. Ihr habt die Papiere immer. War interessant, eure Reaktion. Wenn ich keine Augenkontakt habe mit euch, weiß gar nicht, wie ihr Dinge empfindet. Es ist wichtig, zumindest ich habe es wichtig gefunden, man liest es nicht überall, aber ich habe es wichtig gefunden beim Vortragen, dass ich einige Leute auswähle, die ich immer wieder anschaue. Und meistens positive Leute. Wenn jemand da sitzt mit einem Gesicht, das ausschaut wie das Titelbild der Klagelieder, das ist... Ich wollte nur eine ausprobieren. Dann, das ist nicht die richtige Person anzuschauen. Wirklich wahr. Ah, das ist deprimierend. Ja. Und ich habe eine Evangelisation gehabt und es war so toll, wie der Herr gewirkt hat. Und es sind einige Schwestern in der kleinen Gemeinde, da die von charismatischer Bewegung beeinflusst sind. Und sie haben einfach gedacht, das ist geistlos, was da geschieht. Und ich habe mich zu sehr von sie ablenken lassen. Und es war ein sehr wichtiges Thema, aber ich habe eine katastrophale Botschaft gebracht, denn ich habe die ganze Zeit war ich abgelenkt von ihrer Reaktion. Sie sind da gesessen, als ob sie Zitrone nach Zitrone essen müssen. Es war furchtbar. Ein paar positive Leute. Und schau sie an, und du hast Kommunikation mit ihnen. Und die ganze Zuhörerschaft bekommt das mit. Hier gibt es Kommunikation, hier ist was los. Und das hilft mir, irgendwie meinen Kontakt zur Zuhörerschaft zu bewahren. Zweitens, werden einige nicht mögen, aber 1. Korinther Kapitel 9, 22, ich bin allen alles geworden, auf das ich etliche gewinne. Ich versuche in meiner Kleidung und in meinem Aussehen, meine Zuhörerschaft, ich versuche sie so zu gewinnen. Unbewusst bilden Leute Urteile. Im Allgemeinen, ein Urteil über einen Menschen wird nicht so gemacht. Er ist nicht gekämmt und er ist nicht rasiert und er hat keine polierte Schuhe, deswegen lehne ich ihn ab. So denken Leute nicht. Sie lehnen dich ab, ohne das überhaupt zu wissen, dass sie dich abgelehnt haben. Und aus dem Grund ist es wichtig, ich versuche besonders, ich habe kaum offenen Abenden in eurem Sinn, aber ich versuche wirklich, ich habe mich wirklich gebessert. Ich war früher ziemlich ein lässiger Amerikaner, wirklich wahr. Ich bin drauf gekommen, dass manche Leute diesen großen roten Bart, den ich hatte, wirst du ein lustiges Bild haben, ich habe meinen alten Führerschein. Großen roten Bart, gell? Und dass manche Leute, die haben nichts damit anfangen können mit mir. Ältere Leute besonders. Du, ich habe das Ding abrasiert. Nicht, dass ich gegen Bärte bin. Das ist ein freundlicher Bart. Aber mein Bart war unfreundlich. Ha? Drittens. Schlechte Gewohnheiten bekämpfen. Ich arbeite jetzt, ich bin wiederum darauf aufmerksam gemacht, mit meinen Hosensäcken. Ich versuche, meine Hände fernzuhalten von meinen Hosentaschen. Manche lehnen sich an den Pult. Aber das kannst du vielleicht tun, hin und wieder in einer solchen Zuhörerschaft. Ich tue da sowas, wenn ich irgendwie mich unterhalte mit den Leuten.
Wenn es geht um eine Art Dialog, ja?
Wie seht ihr das? Dann lehne ich mich an. Das ist eine Haltung für das. Aber wenn du das Wort Gottes bringst und du erklärst und du lehrst, du stehst frei und entspannt. Baseballspieler in Amerika sind die schlimmsten. Sie stehen da und warten auf etwas, was hoffentlich etwas passiert in einer halben Stunde. Und sie warten draußen 50 Meter von irgendeinem anderen vor 15.000 Zuhörer. Und manchmal kratzen sie sich in den unmöglichsten Gegend ihrer Körper. Ja. Vor 13.000 Menschen unter Umständen einige Millionen schauen zu. Das ist schlimm genug auf dem Baseballspiel, aber wir auf der Kanzel tun manche Dinge, die einfach, die sollen nicht sein. Ich habe einen Freund, der ist ziemlich guter Redner, aber er tut ständig so reden so und dann er tut so. Es ist wie ein Apparat, aber diesbezüglich gesprochen. Gut. Gestik. Gestik muss natürlich sein. Das ist etwas, wo man wirklich schwierig ist. Es ist schwierig zu lernen einerseits. Aber es ist wie alles, es kommt mit der Zeit. Gott hat unser Körper gemacht zu bewegen. Überleg das mal. Das ist gewaltig. Und der Unterschied zwischen mir und einem Affen, einer Unterschied, ist dieses Ding hier. Das ist eine Erzeugung vom Herrn, was fantastisch ist, was du tun kannst. Weißt du, wenn du eine Statue sehen willst, dann gehst du zu einem Museum, aber nicht zu einem Podium. Du musst ein bisschen bewegen. Martin, steh auf. Hände bei deiner Seite, darfst dich nicht bewegen. Und ich soll sagen im Predigtstil, das ist ungeheuer wichtig. Sag es. Versuch es.
Das ist ungeheuer wichtig.
Nein, du hast deinen Kopf ständig bewegt.
Das ist ungeheuer wichtig.
Aber überleg mal, wenn du bei dem Wort ungeheuer dein Faust baut, so. Bitte nicht deuten mit den Fingern. Und tu das nie. Das ist immer eine Drohung zu deiner Zuhörerschaft. Sie mögen das nicht. Das ist Feindseligkeit. Aber so, es ist keine große Bewegung. Das ist ungeheuer. Es ist nicht wie, du brauchst nicht wie ein Affe wie mich herumspringen. Das ist ungeheuer. See? Und das ist muss natürlich sein. Wenn du dein Timing nicht richtig ist. Alles passiert, ja. Jedenfalls sollen wir beweglich sein. Wir sollen bleiben zumindest in Reichweite der Mikrofon, aber beweglich sein. Und wenn wir steif sind, weißt du, wie das auswirkt? Es macht unsere ganze Zuhörerschaft nervös. Unsere Nervosität oder unser Steifsein kann so auswirken. Aber ich rede hier über Gleichgewicht, zum Beispiel Bill McDonald. Alle sind entspannt, wenn er redet. Und hat nicht so viel Bewegung. Aber seine Gestik ist natürlich. Was hat, ist natürlich. Und das ist das Geheimnis. Wir müssen natürlich sein. Wir müssen wirklich vor dem Herrn stehen. Schlechte Gestik macht den Zuhörer nervös. Jetzt ist es soweit. Ich hoffe, dass ich es sagen kann. Für mich schlechte Gestik zu machen. Einmal, es ist manchmal sehr schwierig am Anfang. Wir haben das gelernt. Der Jim Gibson hat eine Zeit mit einigen von uns verbracht. Ein Freund von mir war der Dr. Pete Youngberg. Und für all seine Ausbildung, er war einfach ein bisschen unzulänglich. Ja? Und Jim wollte ihm helfen, denn er hat gute Inhalt. Aber es war einfach so, es war peinlich für die Zuhörer, wenn er da gestanden ist. So Jean hat, wir müssten Sätze laut sagen und versuchen, Gestik und Betonung zu machen. Und so Jean hat vorgelesen und Pete musste das wiederholen. Oder Pete musste die Gestik machen, wenn Jean redete. Und er sagte, und ich schwebte in den Poren wie Adler. Er war so unbeholfen und er wusste nicht, was zu tun. Ja, gut. Die Wegweisung. Und so, es war so, als ob er gesagt hätte, das ist ungeheuer. Ja, gut. Gestik ist wichtig. Und man sollte wirklich mehr darüber nachdenken. Aber ich will reden ganz kurz über Sprache, bevor wir zum nächsten Thema übergehen. Betonung ist sehr wichtig. Die Aussage, glaubst du an die Hölle, kann gesagt werden und es kann gesagt werden. Ich kann sagen vom Podium, provozierend, glaubst du an die Hölle? Oh, Finger. Glaubst du an die Hölle? Ich kann aber sagen, und jetzt bin ich vielleicht Advocat Diablo, glaubst du an die Hölle? Und was sage ich damit? Bist du so stumpfsinnig, mittelalterlich in deinem Denken, dass du an sowas glauben kannst? Das ist, was ich gesagt habe. Und der Unterschied war nur, wie ich es gesagt habe. Wenn wir reden, ist es wichtig, dass wir nicht monoton reden. Monoton reden ist sehr langweilig. Die Leute werden nervös. Die Leute haben Schwierigkeiten zu konzentrieren. Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Sache zu betonen. Wir sind gewohnt. Es gibt Gruppen, nehmen wir manche unserer Geschwister in extremen Richtungen, sie reden immer laut. Immer. Ein junger Bruder war in einer solchen Gemeinde mit mir einmal. Ich war auf der Sprachschule und wir wollten sehen, diese Pfingstgemeinde, sind einfach hingegangen, denn wir waren wochenlang ohne irgendeine Gemeinschaft, wollten sehen, was da los ist. Und einer hat geredet und er hat für eine Dreiviertelstunde gepredigt in einer Stimmlage, die unmöglich war. Ich habe gemeint, wie geht das? Und er hat so gepredigt. Und auf einmal hat er geschaut auf die Uhr so und er hat so gepredigt. Und mein Freund hat gesagt, hast du gesehen, wie er geschaut hat auf die Uhr? Er ist nicht echt. Denn weißt du, es war so ein Theater. Seine Stimmlage war einfach die ganze Zeit, weißt du. Du meinst, jetzt sind wir die nächste Flug, weißt du, von dem Columbia Space Shuttle. Das ist nicht gut. Und du brauchst nicht immer betonen mit Lautstärke. Du kannst so betonen. Überleg mal. Das ist ungeheuer wichtig. Das ist genauso eine Betonung, nicht wahr? Also das ist ungeheuer wichtig, oder? Man kann mit Lautstärke, man muss variieren, man muss in Tonlage variieren. Versuchen wir das. 2. Samuel 18, 33. Huh? Seid ihr revidiert? Ich bin unrevidiert. Habt ihr weggenommen vom Wort Gottes? Oh, gut. Was ist bei euch? Okay. Wo David, der König wurde bewegt, okay? Ist das da? 19:1. Überleg mal, wir lesen das. Da wurde der König sehr bewegt. Und das muss jetzt bewegt sein, oder? Und er stieg hinauf auf das Obergemach des Tors und weinte. Und während er ging, sprach er also: Mein Sohn Absalom, mein Sohn Absalom, mein Sohn Absalom, mein Sohn, mein Sohn. Tu es einmal schnell. Ich übe jetzt mit euch. Dann tu es einmal langsam. Ganz langsam. Mein Sohn Absalom. Mein Sohn. Mein Sohn Absalom. Wäre ich doch an deiner Stelle gestorben. Absalom, mein Sohn, mein Sohn. Genau so langsam. Aber wenn man war hier, muss ich überlegen, wie ich variieren will jetzt. Mein Sohn Absalom, mein Sohn, wäre ich doch an deiner Stadt geboren. Absalom, mein Sohn, mein Sohn. Ich habe nicht laut geweint, aber ich habe variiert. Ich war schnell, langsamer, Pause. Und das ist sehr wichtig. Viele von uns werden das schon in der Schule gelernt haben. Aber wir müssen lernen, das zu praktizieren. Ein Problem, das wir haben, wenn wir nervös sind, ich aus meiner Erfahrung kann reden, wenn ich nervös bin, dann möchte ich nicht zu lang in Anspruch nehmen und ich rede zu schnell. Fast ohne Pause. Weißt du, einmal war ich nervös, ich habe sogar schnell genommen. Es ist eine Reaktion. Unbewusst. Du redest zu schnell. Viele von uns reden weitaus zu schnell. Junge Brüder, die aufstehen beim Brechen des Brotes, öfters, sie haben so eine Schwelle zu überwinden, aufzustehen, dass wenn sie es endlich schaffen, sie haben es dreimal versucht, aber die Brüder auf der ersten Reihe sehen sie sich nicht. Sie sind zu weit hinten. Und endlich einmal schaffen sie es, und dann haben sie das Wort, und dann reden sie so schnell. Das ist Nervosität. Und das macht alle nervös. Und sie sagen, na, der junge Bruder ist aufgestanden. Das hat viel Mut gemacht. Und ich habe mich so, wie soll man das sagen, das hat mich so, nicht so sehr bewegt, was er sagte, aber ich war sehr gespannt die ganze Zeit. Weil die Leute sind mit nervös. Das sind Dinge, wo wir einfach lernen müssen, entspannt zu sein. Es gibt keine Tricks hier. Einfach, wir müssen lernen, dem Herrn zu vertrauen und ihn bitten, hilf mir, ruhig zu sein, und ich übe mich im langsamen Reden. Unsere Tendenz wird es eher sein, zu schnell als zu langsam zu reden. Und dann, wie man immer liest im Alten Testament, ist es gut, hin und wieder in einem Vortrag einen Fehler einzulegen. Eine Pause. Die Pause ist sehr, sehr wichtig für die Sprache. Rudyard Kipling, unser großer englischer Schriftsteller, sagte, durch dein Schweigen redest du. Und was er meinte, dass in Vortrag, in Reden, dass die Pause eine unheimlich wichtige Sache ist. Die Pause ist das gedankenvolle Stillschweigen während einer Rede. Die Pause ist die Interpunktion des Redens. Und wir haben keine Möglichkeit, einen Beistrick oder Bindestrick oder irgendwas zu machen in einer Rede. Die Pause ist unsere Interpunktion. Brüder, die Zuhörer empfinden selten, dass die Pause zu lang ist. Der Redner empfindet schnell, dass die Pause zu lang ist. Die Zeit ist so rasend, wenn du redest. Aber der Zuhörer empfindet das meistens nicht, es sei denn, dass du melodramatisch bist. Weißt du, Romeo, Romeo, wherefore art thou? Romeo. A bit of Shakespeare. Aber das ist okay für Drittklässler, die Shakespeare machen wollen. Aber das ist nicht okay für uns. Es ist wiederum sehr wichtig, dass wir natürlich sind. Aber es ist wichtig, dass wir achten auf die Pause. Ich habe euch einige Blätter verteilt. Ich hoffe, dass ihr davon Gebrauch macht. Ihr habt da zwei verschiedene Predigtauswertungen. Eine habe ich übersetzt von Haddon Robinson, der andere von Gene Gibson. Verschiedene Bereiche der Predigtinhalt, Präsentation geordnet sind, Gedanken, die ich nicht einmal wegen Zeitmangel habe heute bringen dürfen können. Ich glaube, wir werden die Präsentationsseite jetzt lassen. Gibt es Fragen über das? Wollt ihr sehen, wie man sowas benutzt? Nehmen wir dieses Blatt, deine Botschaft vorbereiten. Deine Botschaft vorbereiten. Das ist eine Arbeit, die Gene schrieb, und die jungen dienende Brüder, die manchmal reden in der Gemeinde, die haben das bekommen. Das ist eine Hilfe für sie, wie man eine Botschaft vorbereitet, damit eine weitere Gruppe von Brüdern da dienen können. Die Rede ist von der Vorbereitung, die erste 11. Fragen. Und dann die Ausführung deine Botschaft. Wie man das präsentiert. Zum Beispiel Nummer 6, verwende Pausen häufig und in einer effektvollen Weise. Sprich mit Begeisterung und Dringlichkeit, indem du starke Überzeugung und Autorität an den Tag legst. Und so weiter. Mache sinnvolle Gesten, veränderte Körperhaltung. Das ist sind die Punkte, die Gene empfehlen würde bei Vorbereitung und Präsentation. Und dann das nächste Blatt heißt Auswertung der Botschaft. Vorgangsweise. Hier ist es gut, manchmal, wenn du eine Botschaft hörst, es auszuwerten, damit du wirklich darauf bedacht bist, was zu einer positiven Präsentation und Inhalt gehört. Es wäre auch gut, wenn einige von euch in der ähnlichen Gemeinde sind oder zusammenarbeiten in einem Einsatz, dass ihr euch auswertet an den offenen Abenden oder in der Gemeinde, damit ihr einander helfen könnt. Ich habe meinem Freund sagen müssen, er soll seine Nase nicht immer reiben. Ich bin dankbar, dass jemand mir sagte, die Hosen, du warst in der Gemeinde, in dieser Gemeinde, und hast immer deine Hand in deinen Hosentasche. Ich möchte das aufhören. Diese Dinge, ich will es abschaffen. Ich möchte nichts tun, was die Botschaft, die Kommunikation der Botschaft im Wege steht. Dann ist Sinn mit einer anderen Schreibmaschine geschrieben. Zwei Seiten von Biblical Preaching von Haddon Robinson, gegliedert unter verschiedenen Bereichen. Diese Auswertungen können uns vor Augen führen, was die starken und schwachen Punkte einer Botschaft sind. Gibt es Fragen über dieses Thema? Wir werden eine Pause machen und dann weiterfahren. Wir haben jetzt ein sehr wichtiges Thema. Keine Fragen? Gut.